HR Info. Wissenswert.
Seit Jahrhunderten blickt der Mensch mit Fernrohren in den Nachthimmel und im Laufe der Zeit sind diese Gerätschaften auch immer größer und vor allem immer leistungsfähiger geworden. Eines aber macht den Astronomen bis heute zu schaffen und das ist die Lufthülle der Erde. Vor allem Wolken stören die Himmelsbeobachtung, aber auch das Flirren der unruhigen Lufthülle, in der wir leben, stört jede Beobachtung. Daher war die Idee naheliegend, diese Probleme mit einem Teleskop im Weltraum zu umgehen. Vor 25 Jahren war es soweit und dieses Hightech-Fernrohr funktioniert noch immer. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Versuche mit Fernrohren auf Höhenforschungsraketen und auf Satelliten wurden seit Beginn der Raumfahrt immer wieder einmal durchgeführt. Aber erst am 24. April 1990, also vor genau 25 Jahren, wurde diese Epoche der Himmelsbeobachtung aus dem Weltraum heraus eingeläutet, mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Das dachte man zumindest. Denn schon kurz nach dem Start von Hubble zeigte sich, ein Defekt trübte die Sicht in die Ferne. Heute, 25 Jahre danach, erweist sich Hubble gleichwohl als Erfolgsgeschichte. Wie es trotz der Linsentrübung dazu kam, berichtet Dirk Wagner im Gespräch unter anderem mit einem der Astronauten, die Hubble im Weltall repariert haben.
You've been so good to me. You've been so good to me. You know you make me wanna lift my head up and throw my head back and come on now, come on now.
Im April 1990 ist die Stimmung bei den Astronauten an Bord der Raumfähre Discovery exzellent. Zu Beginn des neuen Arbeitstages werden die Astronauten von der Bodenmannschaft mit Musik geweckt. Es gibt ja auch etwas zu feiern. Am Tag davor hatte die Mannschaft einen der wichtigsten Satelliten überhaupt im All ausgesetzt, das Hubble-Teleskop. Ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Es ist so groß wie ein Schulbus, es hat eine Masse von rund 12 Tonnen und es kreist nun in rund 600 Kilometern Höhe um die Erde. Die guten Morgengrüße aus der Bodenstation muten geradezu euphorisch an.
Good morning, Discovery. I guess you're awake after that song. There are a lot of happy people down here. We saw a great deploy yesterday and Hubble had a good night while you were asleep.
Hier unten gibt es eine Menge glücklicher Leute. Hubble hatte eine gute Nacht, während ihr geschlafen habt. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, dass der NASA gerade wegen Hubble ein wahrer Albtraum bevorstand. Als das Teleskop aber später die ersten Aufnahmen per Funk zur Erde übertragen hatte, da war den Wissenschaftlern schnell klar, es stimmt etwas nicht. Hubble konnte einfach keine scharfen Bilder liefern, als hätte jemand den Fokus falsch eingestellt. Der Schweizer Astronaut Claude Nicollier bereitete sich damals gerade auf seinen ersten Flug in den Weltraum vor. Das Projekt Hubble hatte ihn schon immer begeistert, denn er war eigentlich Astrophysiker und freute sich auf die Bilder aus dem All. Nun aber bekam er Zweifel.
Es war natürlich tragisch, wirklich tragisch. Am Anfang konnte man nicht glauben. Man hat gesagt, ja, sie werden schon einen Weg finden, um ein korrektes Bild zu bekommen. Aber Tag nach Tag hat man gesehen, nein, trotz aller Justierungen, die möglich waren von Boden aus, mit Kommando von Boden, war es nicht möglich. Und dann, es war eine enorm große Enttäuschung. Diese Entdeckungsmaschine, man erwartete so viel von Hubble. Das war wirklich eine Tragödie.
Zwei Monate nach dem Start musste die NASA eingestehen, dass Hubble einen Defekt hatte. Der Hauptspiegel des Teleskops, der das Licht von Sternen und Galaxien bündeln sollte, war bei der Herstellung falsch geschliffen worden. Ein winziger Fehler von 2,5 Mikrometern, weniger als die Dicke eines menschlichen Haares. Aber diese geringe Abweichung genügte, um das Teleskop weitgehend unbrauchbar zu machen. Vor dem Start hatte das niemand bemerkt, denn das Messgerät, mit dem der Spiegel überprüft wurde und mit dem man den Fehler hätte entdecken können, war falsch eingestellt worden.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
In den Medien, auch in Deutschland, machte damals ein Begriff die Runde: Hubble Trouble.
Das Weltraumteleskop Hubble hat einen weiteren Defekt. Durch einen Fehler im Präzisionsspiegel sind die Bilder aus dem All unscharf.
Dabei wollte die NASA mit Hubble den Horizont des Weltalls weit hinausschieben und Galaxien fotografieren, die 7-mal weiter entfernt sind als jene, die man vom Boden aus sehen kann. Von solch hochfliegenden Träumen aber keine Spur, nur Trouble mit Hubble. Damit Hubble nicht als Milliardenschrott im Orbit kreist, soll das halbblinde Riesenauge in 3 Jahren eine Brille bekommen. Dazu aber muss man Hubble erst auf die Erde zurückholen oder im Weltraum reparieren. Bei bisher 2,5 Milliarden Dollar Kosten spielt das auch keine Rolle mehr.
Für den Astronauten Claude Nicollier spielte das sehr wohl eine Rolle. Nun zahlte es sich aus, dass er bei jeder Gelegenheit Interesse an dem Weltraumteleskop gezeigt hatte. Die NASA wählte ihn als einen von 2 europäischen Astronauten für eine Rettungsmission aus. Die Mannschaft sollte Hubble in der Erdumlaufbahn reparieren.
Für mich, das war eine Traummission. Absolut Traummission. Das ist ein Teleskop und ich bin Astrophysiker und Astronaut. Also für einen Astronaut, der Astrophysiker war oder ist, die Gelegenheit, den ersten Besuch von Hubble durchzuführen, zusammen mit 6 anderen Besatzungsmitgliedern, um zu probieren, das Teleskop zu retten, das war für mich eine absolute Traummission. Man wusste, das würde eine schwierige Mission sein. Und insbesondere die erste musste man alles herausfinden, wie man das machen kann.
And we have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. And we have liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Endeavour on an ambitious mission to service the Hubble Space Telescope.
Im Dezember 1993 startet Claude Nicollier mit der Raumfähre Endeavour zum Rendezvous mit Hubble. Und obwohl sich damit für ihn ein Traum erfüllt, spürt er auch, wie viel bei diesem Flug auf dem Spiel steht.
Es war großer Druck, ja, absolut keine Zweifel. Man hatte das Gefühl, dass die NASA konnte nicht einen Misserfolg akzeptieren für diese Mission. Man musste Erfolg haben, mindestens eine große Erfolgsrate, sagen wir 90% oder mehr. Und insbesondere die optische Korrektur, das musste klappen.
Gleich zu Beginn der Mission kommt für Nicollier der große Moment. Er soll das Teleskop mit dem Roboterarm des Space Shuttles greifen und im Laderaum verankern. Dafür hat er nur wenig Zeit. Das Manöver muss kurz vor Sonnenuntergang abgeschlossen sein. Als Nicollier den Roboterarm mit einem Joystick behutsam auf das empfindliche Teleskop zubewegt, macht eine Fernsehkamera Probleme. Die soll Nicollier eigentlich beim Zielen helfen, aber die automatische Belichtung spielt verrückt.
Und dann plötzlich, das Bild ist sehr hell geworden, dann sehr dunkel, sehr hell, sehr dunkel. Genau bei der Zeit, ich musste das Teleskop greifen. Wir hatten trainiert für viele Fehler und Probleme, aber diese nicht. Und ich muss sagen, ich war schockiert und es war unangenehm, aber es hat geklappt. Bei einer Zeit habe ich gesagt, okay, I can go and get it. Ich kann gehen, um den Teleskop zu greifen. Man wollte absolut bei erster Versuch Erfolg haben. Es hat geklappt, bei Sonnenuntergang.
In den Tagen danach steigen Nicolliers Kollegen zu mehreren Außenbordeinsätzen aus dem Shuttle aus. Sie verpassen Hubble neue Solarzellen, tauschen defekte Teile aus. Vor allem aber montieren sie ein Gerät namens CoStar, eine Art Brille. Speziell geschliffene Spiegel, die den optischen Fehler korrigieren sollen. Am Ende retten die Astronauten damit nicht nur das Weltraumteleskop, sondern auch das Ansehen der NASA. Erst jetzt legt sich allmählich die Anspannung.
Wir waren müde. Das war eine große Herausforderung, diese Mission. Also Rendezvous in 2 Tagen und dann diese kleinen Probleme mit Greifen und Installieren im Frachtraum. Dann 5 Weltraumspaziergänge, das ist viel Stress und a lot of pressure, viel Druck. Dann, ich muss sagen, wir waren müde, aber so zufrieden. Also so eine Zufriedenheit, Arbeit gut gemacht, habe ich fast nie in meinem Leben gehabt. Die Stimmung da oben, das war so gut, so positiv. Ja. Das war unter den besten Momenten von meinem Leben, würde ich sagen.
Touchdown. Drag chutes are out. Endeavour rolling out toward its final stop on runway 33.
Als die Endeavour wieder auf der Erde landet und die Mission damit erfolgreich abgeschlossen wird, ist das auch für die Physikerin Stella Seitz ein entscheidender Moment. Sie hat gerade ihre Diplomarbeit an der Universität in München geschrieben und ist fasziniert von der Astronomie. Erst recht von den Möglichkeiten des Hubble-Teleskops nach der erfolgreichen Reparatur.
Also natürlich verfolgt Passagiermissionen immer, weil man will ja wissen, ob es gut geht und auch ob die neuen Instrumente tatsächlich funktionieren, die man da hochbringt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das Hubble jetzt ein normaler Satellit gewesen wäre, der ohne so eine Option auf menschliche Wartung fliegt und dann passiert so ein Fehler, dass man dann wahrscheinlich ganz furchtbar frustriert gewesen wäre und dass es vielleicht auch die Entwicklung gehemmt hätte. Also so kann man dann erzeigen, dass man mit Engagement und weiterer Arbeit eben noch zum Happy End kommen kann. Die Bilder sind letztlich so scharf geworden, wie wir sie brauchen. Das finde ich das Tolle, dass es geklappt hat.
Und so kann Stella Seitz direkt von den Daten profitieren, die das reparierte Hubble-Teleskop zur Erde sendet. 1997 schreibt sie ihre Doktorarbeit über Gravitationslinsen. Das sind massive Objekte im Universum, die man selbst gar nicht sieht, die aber das Licht der dahinterliegenden Sterne oder Galaxien ablenken. Das sieht dann aus, als würde man durch eine riesige Linse schauen. Dadurch entstehen zwei Effekte. Zum einen wirken solche Gravitationslinsen wie ein Teleskop und erlauben einen tieferen Blick ins All. Zum anderen gibt es auch optische Täuschungen. Galaxien werden scheinbar in die Länge gezogen oder mehrfach abgebildet. Solche Bilder untersucht Stella Seitz.
Die Hauptverursacher für diese Lichtablenkungen ist tatsächlich die dunkle Materie im Universum, die wir eben, weil sie nicht wechselwirkt mit Licht, eben nicht sehen. Und wir benutzen das, um auf die Art und Weise die Eigenschaften und die Verteilung von der dunklen Materie rauszubekommen.
Damit ist die Physikerin einem rätselhaften Phänomen auf der Spur. Man vermutet, dass ein Großteil des Universums aus dunkler Materie besteht. Und obwohl sie unsichtbar bleibt, kann man doch ihre Auswirkungen sehen. Dunkle Materie lenkt mit ihrer starken Anziehungskraft das Licht von Sternen und Galaxien ab. So entsteht der Gravitationslinseneffekt.
Und wir in der Astrophysik benutzen jetzt diesen Effekt und versuchen, die Eigenschaften von den lichtablenkenden Objekten zu untersuchen. Wenn Ihnen ein Optiker eine Brille aufsetzt und sagt, ich sage Ihnen nichts über die Brille und Sie erzählen mir, was Sie sehen, was Sie scharf oder unscharf sehen oder wie oft Sie irgendwas sehen, und dann müssten Sie herausfinden, wie die Brille geschliffen ist. Und so machen wir das in der Astrophysik. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wie die Materieeigenschaften sein müssen, damit wir die Mehrfachbilder oder Gravitationslinseneffekte beobachten können, die wir beobachten.
Gravitationslinsen wurden zwar schon vor dem Start des Hubble-Teleskops entdeckt, aber erst mit seiner Hilfe können die Wissenschaftler dieses Phänomen in allen Details untersuchen.
Der Grund ist, dass das Hubble Space Teleskop so weit weg ist von unserer Erde, dass wir da keine Atmosphäre mehr haben. Und auf die Art und Weise werden die Galaxienbilder eben nicht so verschwommen dargestellt. Und wir haben eben eine sehr, sehr gute räumliche Auflösung. Die ist wirklich elementar dafür, dass wir zeigen können, welche Galaxien, diese mehrfach abgebildeten Galaxien, zueinander gehören. Und die ist auch elementar dafür, dass man die überhaupt sieht. Also Hubble hat einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass man mit dem Gravitationslinseneffekt tatsächlich lernt, wie die dunkle Materie in Zentren von Galaxienhaufen verteilt ist. Und es gibt kein anderes Instrument, das nur annähernd einen gleich guten Beitrag zu dieser Fragestellung erbracht hat.
Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern hat Stella Seitz 25 Galaxienhaufen untersucht und dort nach Gravitationslinsen gefahndet. Es war ein groß angelegtes Projekt, an dem mehr als 40 Forscher beteiligt waren. Das sorgt für eine gewisse Konkurrenz, ist aber notwendig. Denn Zeit für Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
Auf keinen Fall. Also es gibt typische Überzeichnungsraten von ungefähr 10:1. Das heißt, 10 Leute beantragen eine bestimmte Zeit und einer bekommt sie. Das heißt, man braucht wirklich eine sehr, sehr gute Begründung. Und eine wesentliche Begründung ist zu zeigen, dass man die gleiche Fragestellung mit Instrumenten vom Boden eben gar nicht erst beantworten kann. Das ist erstmal der Zugang, um überhaupt mal in die nähere Auswahl zu kommen.
Mit Hubble wurden einige der wichtigsten Entdeckungen der Astronomie gemacht. Unter anderem ließ sich die Hubble-Konstante exakt bestimmen. Sie ist ein Maß für die Ausdehnung des Weltraums. Zum ersten Mal beschrieben vom US-Astronomen Edwin Hubble, nachdem das Teleskop benannt wurde. Das Alter des Universums konnte man so auf rund 13,8 Milliarden Jahre bestimmen. Aber abgesehen von diesen Daten, das Weltraumfernrohr habe vor allem auch beeindruckend schöne Bilder geliefert, meint Stella Seitz. So könne die Öffentlichkeit besser verstehen, was Astronomen eigentlich erforschen.
Musik. We have a go for main engine start. 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery on a mission to repair the Hubble Space Telescope as we venture into the 21st century.
Den Astronauten Claude Nicollier lässt Hubble auch nicht los. Ende 1999 startet er mit dem Space Shuttle Discovery noch einmal zu dem Teleskop, bei einer weiteren von insgesamt 5 Wartungsmissionen. Diesmal arbeitet er bei einem Außenbordeinsatz sogar direkt an Hubble. Es war Claude Nicolliers letzter Flug ins All. Danach wurde er Professor an der Hochschule in Lausanne. Bei ihm zu Hause aber hängt noch immer ein Bild an der Wand, das Hubble von einer weit entfernten Region im All aufgenommen hat. Ein Dankeschön der NASA für seine Arbeit am wahrscheinlich berühmtesten Fernrohr der Welt.
Ich glaube, das ist ein großer Schatz der Weltraumastronomie schlussendlich. Viele Leute haben zusammengearbeitet, um diese Instrument funktionsfähig durchzuführen. Wir waren nur ein Teil davon. Wir haben das installiert. Wir haben ein wenig Risiko genommen, das ist klar.
Aber das Risiko hat sich gelohnt. Hubble soll weiter forschen, solange es noch geht, mindestens bis 2020. Das Teleskop kann allerdings nicht mehr repariert werden, weil die NASA ihre Space Shuttles 2011 ausgemustert hat. Wenn irgendwann einmal die Elektronik an Bord versagt, verwandelt sich das stolze Forschungsinstrument zwangsläufig in ein Stück Weltraumschrott. Dennoch wird etwas bleiben. Nicht nur die vielen Bilder, sondern auch die Brille, die Claude Nicollier und seine Kollegen 1993 montiert hatten. Weil inzwischen alle Messgeräte des Teleskops von Astronauten ausgetauscht wurden und die neuen Instrumente jeweils eine eigene Korrekturoptik haben, wurde die Brille namens CoSTAR überflüssig und 2009 wieder zur Erde gebracht. Heute kann man das Gerät im Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington bewundern. Stiller Zeuge eines Vorhabens, das als peinlicher Fehlschlag begonnen hatte und am Ende doch ein großer Erfolg für die Wissenschaft wurde.
Das ist nicht nur, finde ich, eine wissenschaftlicher Erfolg, aber menschlicher Erfolg. Viele Menschen sind an Hubble-Programm gebunden und haben eine sehr enge Verbindung mit dem Teleskop. Ich persönlich habe diese Verbindung, das ist klar. Vielleicht haben Sie das festgestellt.
Soweit also der Rückblick meines Kollegen Dirk Wagner auf das Hubble-Weltraumteleskop. Es folgt ein Blick nach vorn, aber gleichfalls Richtung Weltraum, wenngleich nicht so ganz weit in die Ferne, wie das mit dem Hubble-Teleskop möglich geworden ist. Der Blick richtet sich in ein Gebiet jenseits der beiden äußeren Planeten Uranus und Neptun. Dort soll nämlich im Juli eines der letzten Geheimnisse unseres Sonnensystems enthüllt werden. Denn im Juli fliegt zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt eine Raumsonde an dem Zwergplaneten Pluto vorbei. Pluto steht dabei für eine ganze Familie von ähnlichen Himmelskörpern, die den Forschern noch viele Rätsel aufgeben. Im Jahr 2006 hat die NASA, die amerikanische Weltraumbehörde, deshalb die Raumsonde New Horizons, zu Deutsch Neue Horizonte, gestartet. Voll bepackt mit Instrumenten und Kameras. Hören Sie noch einmal Dirk Wagner, diesmal mit einer Vorschau auf eine Raumfahrtmission, deren Höhepunkt viele Wissenschaftler mit Spannung erwarten.
Wie wenig man über den Pluto wirklich weiß, hat Projektwissenschaftler Alan Stern auf einer Pressekonferenz der NASA deutlich gemacht. Die bislang besten Bilder, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop, zeigen den Zwergplaneten als ein verschwommenes Etwas. Ein paar Bildpunkte nur. Einige heller, einige dunkler. Das war's.
Everything we know about the Pluto system today would probably fit on one piece of paper.
Was wir heute über den Pluto und seine Monde wissen, das passt wahrscheinlich auf ein Blatt Papier. Pluto besteht zum Großteil aus Gestein. Es gibt dort Polarkappen und eine faszinierende Oberfläche, die sich im Laufe der Zeit verändert. Er hat eine Atmosphäre, die vor allem aus Stickstoff besteht, die sich ebenfalls verändert. Und er hat mindestens 5 Monde. Das macht einen richtig neugierig. Eine Wunderwelt für die Wissenschaft, die wir erforschen wollen.
This is just mouthwatering. It is a scientific wonderland that we look forward to exploring.
Dass überhaupt eine Sonde am Pluto vorbeifliegen wird, ist eine außergewöhnliche Leistung der Ingenieure. Pluto ist so weit entfernt von der Sonne, etwa 5 Milliarden Kilometer, dass New Horizons extrem schnell werden musste, um in einem überschaubaren Zeitrahmen anzukommen. Mehr als 58.000 Kilometer pro Stunde waren es beim Start. Dennoch braucht die Sonde bis zum Pluto 9,5 Jahre.
We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond.
Als New Horizons gestartet wurde am 19. Januar 2006, galt Pluto noch als der 9. Planet des Sonnensystems. Aber nur ein paar Monate später beschloss die Internationale Astronomische Union, ihn quasi herabzustufen als Zwergplaneten. Man hatte entdeckt, dass es da draußen eine ganze Reihe ähnlicher Objekte gibt, im sogenannten Kuipergürtel. Ein Nachteil für den Pluto, der damals den Titel des äußersten Planeten unseres Sonnensystems an Neptun abgeben musste. Aber ein Vorteil für die Wissenschaft, denn nun können die Forscher mit New Horizons gleich etwas über eine ganze Familie von Himmelskörpern lernen. Nach Pluto soll die Raumsonde, wenn möglich, noch mehr dieser Objekte untersuchen. Die Herausforderungen dabei sind immens, weiß der NASA-Wissenschaftler Ed Stone. Er hat schon an den Voyager-Raumsonden mitgearbeitet, die Ende der 70er Jahre zu den äußeren Planeten gestartet wurden, aber nicht am Pluto vorbeifliegen konnten. Die Temperatur ist ein Problem, es ist sehr kalt da draußen. Man braucht außerdem eine große Antenne, um die Funkverbindung mit der Erde aufrechtzuerhalten. Und sie müssen die Raumsonde vor der Strahlung da draußen schützen. Bislang hat New Horizons die Reise gut überstanden, auch den Vorbeiflug am Riesenplaneten Jupiter im Jahr 2007. Dessen Anziehungskraft hat der Sonde weiteren Schwung verliehen auf dem Weg zum Pluto. Weil der Flug aber so lange dauert, hat man die Raumsonde so konstruiert, dass sie zwischendurch ohne Steuerung von der Erde fliegen kann. Dafür wird sie in eine Art Winterschlaf versetzt. Das spart Geld, weil man dann keine Rund-um-die-Uhr-Mannschaft in der Bodenstation braucht, aber es schont auch die Elektronik an Bord.
Most of the time the spacecraft is more or less sleeping.
Die meiste Zeit über schläft die Raumsonde, mehr oder weniger. Wenn wir Pluto nach 9,5 Jahren erreichen, ist die Elektronik trotzdem weniger als 3 Jahre alt, weil sie die meiste Zeit über abgeschaltet war. Inzwischen ist die Sonde, die etwa so groß ist wie ein Konzertflügel, wieder eingeschaltet worden und liefert schon Bilder vom Anflug auf Pluto. Der große Moment kommt am 14. Juli. Dann fliegt New Horizons in rund 10.000 Kilometern Entfernung an dem Zwergplaneten vorbei. Die besten Aufnahmen sollen eine Auflösung von 70 Metern pro Bildpunkt haben. Übertragen auf die Erde könnte man damit in New York den Hudson River erkennen, verschiedene Stadtteile und besonders große Gebäude. All das werde man auf dem Pluto nicht finden, scherzt Projektwissenschaftler Alan Stern, aber er ist überzeugt, diese Mission sei ein echter Glücksfall für die Wissenschaft und man wolle alles tun, um die Öffentlichkeit auf diese Reise mitzunehmen.
It's going to be a bonanza for science in so many ways and we're going to take you along in all of this journey.
Ein Beitrag war das von Dirk Wagner. In 85 Tagen also wird die Raumsonde den geringsten Abstand zu Pluto erreicht haben, in annähernd 107 Millionen Kilometern Entfernung von ihrer Startrampe. Auf den Internetseiten der John Hopkins Universität gibt es eine ganze Reihe von Hintergrundinformationen, auf denen unter anderem auch genau erklärt wird, warum ein Vorbeiflug an Pluto von so großer wissenschaftlicher Bedeutung ist. Die Seiten sind mit den gängigen Suchmaschinen auffindbar, wenn man New Horizons als Suchbegriff eingibt. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal auf den Webseiten des Hessischen Rundfunks, bei uns also vorbei, in unserem Podcast-Angebot genauer, auf hrinforadio.de und dort unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.